Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Koalition bespricht heute Abend ihren Krach über die Renten- und Arbeitsmarktpolitik. Horst Seehofer hofft auf Fortschritte. In der Debatte über die Dienstpflicht kommt aus der Union jetzt der Vorschlag, sie auf Flüchtlinge auszudehnen. Aserbaidschan ist bereit, der Europäischen Union mehr Gas zu liefern. Irland erwartet vom Papst klare Worte gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder bei seinem Besuch dort auf der Insel. Und vor einem Jahr trieb Myanmar Hunderttausende Rohingya in die Flucht. Dazu unser Kommentar. Die Koalition, die hat also seit einiger Zeit ein neues Streitthema. Dieses Mal geht es um die Renten- und die Arbeitsmarktpolitik. Dazu treffen sich heute Abend die Koalitionsspitzen. Konkret heißt das Kanzlerin Angela Merkel für die CDU, Innenminister Horst Seehofer für die CSU und Finanzminister Olaf Scholz für die SPD. Dagmar Pepping ist unsere Korrespondentin in Berlin und ich habe sie gefragt, im Koalitionsvertrag da steht, dass das Rentenniveau bis 2025 festgeschrieben werden soll. Warum hat denn dann die SPD jetzt überhaupt das Fass aufgemacht und will jetzt eine Garantie bis 2040?
Die SPD-Spitze hofft, dass sie damit beim Wähler punkten können. Die Partei liegt immer noch im Umfragetief, bundesweit ungefähr bei 18%. Und außerdem haben wir bald zwei sehr wichtige Landtagswahlen, zum einen in Bayern und später im Oktober in Hessen. Und in beiden Ländern sieht es für die SPD in Umfragen nicht gut aus. Und deswegen hofft die SPD-Spitze um Andrea Nahles und Olaf Scholz, dass sie mit dieser Rentengarantie bis zum Jahr 2040 beim Wähler wirklich Punkte machen können. Allerdings würde das Ganze Milliarden kosten. Dann muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man das finanzieren will.
Die Union will ja auch einen Koalitionsbeschluss wieder aufschnüren, nämlich die Arbeitslosenversicherung. Da sollen die Beitragszahler stärker entlastet werden. Warum macht die Union das jetzt wiederum?
Weil die Kassen der Versicherung wirklich gut gefüllt sind. Wir haben ja auch gestern die Nachricht gehört, dass der Staat im ersten Halbjahr einen Überschuss gemacht hat von 48 Milliarden Euro. Und das gilt auch für die Arbeitslosenversicherung. Die ist wirklich prall gefüllt. Die Wirtschaft läuft und deswegen sagt die Union, wir können die Beitragszahler stärker entlasten. Bisher war ja nur vereinbart, sie um 0,3 Prozentpunkte zu entlasten. Jetzt glauben Unionspolitiker, dass man sogar auf 0,7% gehen kann bei der Entlastung. Und das ist der Union auch deshalb so wichtig, weil sich die Beitragszahler zum Jahreswechsel in einem anderen Bereich auf eine Steigerung gefasst machen müssen, nämlich bei der Pflegeversicherung. Und deswegen will die Union wenigstens bei der Arbeitslosenversicherung eben finanziell eine Entlastung bieten, wenn es woanders eben hochgeht.
Jetzt hängt das ja aber eigentlich ursächlich nicht miteinander zusammen, Renten und Arbeitslosenversicherung. Warum werden diese beiden Themen jetzt verknüpft und warum wird darüber so gestritten?
Das ist Verhandlungsmasse zwischen Union und SPD. Also die Union will eben diese Senkung der Beiträge und Sozialminister Heil zögert noch, weil er das Geld lieber für andere Zwecke ausgeben möchte. Und im Gegenzug blockiert jetzt seit einigen Wochen die Union das Rentenpaket von Sozialminister Heil. Das hätte bereits am Mittwoch im Kabinett sein sollen. Da geht es zum Beispiel eben um dieses Rentenniveau bis 2025. Es geht aber auch um das Thema Mütterrente. Und da gibt es eigentlich Zeitdruck, denn das Rentenpaket soll zum 1. Januar in Kraft treten, muss auch noch durch den Bundestag. Und da müssten die drei heute Abend im Kanzleramt, Angela Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer, eigentlich dringend eine Einigung erzielen.
Sie haben gesagt, das ist Verhandlungsmasse, aber es ist ja tatsächlich auch eine Frage, wie es finanziert werden soll. Geht das mit diesem Rekordhaushaltsüberschuss, den wir im Moment haben?
Naja, bei den Sachen bis 2025 ist das zu finanzieren. Da macht auch schon Olaf Scholz Rücklagen in seinem Haushalt. Die Frage ist eher, was bei der Rente passiert, wenn man wirklich bis auf die Zeit 2040 guckt. Denn die Experten sagen, ab dem nächsten Jahrzehnt, Ende des nächsten Jahrzehntes, gehen die Babyboomer in den Ruhestand, die geburtenstarken Jahrgänge. Und dann kommt auf die Rentenkasse eine ganz, ganz große Herausforderung zu. Und dann sagen Rentenexperten, könnten die Steuerkosten wirklich immens werden, das, was der Staat jedes Jahr in die Rentenkasse zusätzlich reinbuttern muss, weil die Beiträge einfach nicht mehr reichen. Und da muss man sich wirklich über die weitere Zukunft in den nächsten Jahren Gedanken machen. Aber dafür hat eigentlich die Große Koalition eine unabhängige Kommission eingesetzt. Die sollen bis 2020 sich hinsetzen, sich Gedanken machen und dann Vorschläge unterbreiten, wie man die Rente zukunftsfest machen kann, wie man das finanzieren kann. Und wenn da jetzt schon Vorfälle Festlegungen kommen, gerade eben gepusht durch die SPD, dann wäre das gegenüber dieser unabhängigen Regierungskommission schon ein ziemlicher Affront.
Kurze letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Was kann heute Abend bei dem Gespräch herauskommen?
Ich glaube, dass wir uns beim Thema Rentenpaket, dass wir da eine Einigung sehen können zwischen den drei Parteien. Also der Horst Seehofer hat heute Nachmittag gesagt, er sei eigentlich ganz optimistisch, dass man dann in wesentlichen Schritten schon vorankommen könne.
Dagmar Pepping war das zum Treffen der Koalitionsspitzen in Berlin heute Abend. Kommen wir zu einer anderen Debatte, die die Junge Union vor einiger Zeit losgetreten hat. Die um eine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen anstelle der zurzeit ausgesetzten Wehrpflicht. Nun hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen, dass auch Flüchtlinge ein Dienstjahr absolvieren sollten. Der jetzige Bundesfreiwilligendienst, der steht Flüchtlingen bereits in begrenztem Umfang offen. Aus Berlin Evi Seibert.
Wenn Flüchtlinge ein solches Jahr absolvieren, freiwillig oder verpflichtend, dann dient das ihrer Integration in Staat und Gesellschaft, sagte die CDU-Generalsekretärin in mehreren Zeitungsinterviews. Außerdem könne das auch in der Bevölkerung die Akzeptanz erhöhen, dass die Flüchtlinge hier bei uns leben. Damit hat sie die Diskussion um ein solches Dienstjahr neu entfacht. Schon seit einigen Wochen gibt es Debatten darüber, ob zum einen die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll, zum anderen aber, ob ein Dienst an der Gesellschaft geleistet werden soll. Und zwar für junge Männer und Frauen. In der CDU gibt es große Sympathie dafür, solch ein Jahr sogar verpflichtend zu machen. Viele hätten den Eindruck, dass Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers nicht mehr im richtigen Verhältnis stünden, dass die Menschen immer mehr nur auf sich selbst schauten, so Kramp-Karrenbauer. Sie will für das neue CDU-Grundsatzprogramm 4 Modelle eines möglichen Dienstjahres entwickeln und mit einem davon in den nächsten Wahlkampf starten.
Aus Berlin war das Evi Seibert. Unmittelbar vor ihrem Koalitionstreffen mit Horst Seehofer und Olaf Scholz ist die Bundeskanzlerin heute Abend von ihrer Reise in den Südkaukasus zurückgekehrt. Auf dem Programm standen dort Georgien und Armenien und schließlich Aserbaidschan. Und das war wohl das schwierigste Gastland, weil es einerseits mit harter Hand von Präsident Ilham Aliyev regiert wird, andererseits aber reich an Bodenschätzen ist, vor allem an Gas. Aus Baku, Julia Barth.
Vor allem in einem Punkt ist sich die Kanzlerin mit Aserbaidschans Präsidenten Aliyev einig. Der Ausbau des Südkorridors für Gaslieferungen aus der Region nach Europa ist eine gute Sache. Deutschland und die EU sind daran auch deshalb so interessiert, weil sie die Abhängigkeit von Gas aus Russland verringern wollen.
Das ist ein großes Projekt, fordert Investitionen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar und wird auch erfolgreich verwirklicht.
Wird Aliyev übersetzt, der die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland auch darüber hinaus ausbauen will. Der Gastgeber lobt die offene, freundliche und konstruktive Atmosphäre des gemeinsamen Gesprächs. Das tut auch die Kanzlerin, allerdings ohne zu verschweigen, dass die Bundesregierung beim Thema Menschenrechte durchaus noch Defizite in Aserbaidschan sieht.
Hier gibt es nicht bei allen Fragen eine gemeinsame Haltung, aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass eine starke Zivilgesellschaft auch mit einer offenen, säkularen Gesellschaft unbedingt ein Teil davon sein muss und dass diese starke Zivilgesellschaft von uns auch gewünscht wird.
Ein Wunsch, den Präsident Aliyev nicht nachvollziehen kann. Er spricht davon, dass in seinem Land bereits jetzt demokratische Werte gelebt und Rechte wie Presse oder Meinungsfreiheit gewährleistet seien. Zurückhaltend ist die Kanzlerin auch in Bezug auf den Konflikt um Bergkarabach, bei dem sich die Fronten zwischen Armenien und Aserbaidschan zuletzt wieder zunehmend verhärtet haben. Zwar sagte sie in Baku ebenso wie gestern in Armenien deutsche Unterstützung zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu, vermied es allerdings für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Papst besucht Irland und das ist nicht nur ein sehr katholisches Land, sondern auch eines, in dem sexualisierte Gewalt katholischer Geistlicher gegen Mädchen und Jungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Franziskus hat solche Missbrauchsskandale immer wieder offen angesprochen, hat auch eine Kinderschutzkommission eingesetzt, allerdings kritisieren Betroffene, dass danach nichts mehr passiert ist, dass den Worten keine Taten gefolgt seien. In Irland haben die Gläubigen gespannt auf den Papst und auf seine Botschaft gewartet. Aus Dublin, Jan-Christoph Kitzler.
Schon bevor der Papst gelandet ist, waren sie auf der Straße. Mitten in Dublin haben sie Regenbogenfahnen aufgehängt. Auf lila Schirmen steht Woman Priests, Frauen als Priester. Hier stehen Leute, die von sich sagen, sie seien katholisch, die aber Reformen wollen. Colm Holmes ist von der Organisation Wir sind Kirche in Irland. Bei dem Weltfamilientreffen haben sie keinen Stand bekommen. Jetzt machen sie eben hier auf ihre Themen aufmerksam. Es gibt drei Fragen der Gerechtigkeit, von denen wir wollen, dass Papst Franziskus sie in den Blick nimmt. Erstens der Missbrauch, das muss angegangen werden. Da braucht es Gerechtigkeit, vor allem dadurch, dass Bischöfe und Kardinäle zur Rechenschaft gezogen werden. Dann muss sich die Kirche für Frauen öffnen. Wir wollen, dass alle Ämter in der Kirche auch Frauen offen stehen. Und wir wollen Gerechtigkeit für schwule, Lesben und Transgender-Menschen in der Kirche. Die Sprache der Gewalt, die sie benutzen über gestörte und unmoralische Menschen, das muss sich ändern. Maria Angelika Fromm ist mit dem Rollstuhl gekommen, aus Mainz angereist. Auch sie will, dass sich in der katholischen Kirche etwas bewegt, dass auch Frauen Priester werden können. Sie ist hier nicht aus Protest, sondern um den Papst zu unterstützen. In Franziskus setzt sie große Hoffnungen.
Ich denke, er hat großen Widerstand innerhalb des Vatikans. Und deswegen sind wir hier nicht gegen ihn, sondern für ihn, um ihn zu unterstützen, mit den Reformen weiterzumachen. Und vor allen Dingen gegen diese Kräfte, die einfach keine Erneuerung wollen. Erneuerung heißt nicht, sich anzupassen, sondern das Evangelium muss für unsere Zeit umgesetzt werden. Das ist das Wichtige.
Franziskus wird mit militärischen Ehren empfangen und gleich in seiner ersten Ansprache spricht er Klartext. Um das Thema Missbrauch kommt der Papst nicht herum, das war schon vor der Reise klar. Zu viele Fälle gab es in Irland, zu viel hat die katholische Kirche jahrzehntelang vertuscht. Opfer, Überlebende haben deutliche Worte erwartet. Der Papst spricht sie vor dem irischen Präsidenten, vor der Regierung und wichtigen Personen des öffentlichen Lebens.
Penso specialmente alle donne, ai bambini.
Ich denke vor allem an die Frauen, Kinder und Waisen. Und mit Blick auf die Wirklichkeit derer, die am meisten verwundbar sind, muss ich den schweren Skandal feststellen, der in Irland durch den Missbrauch von Minderjährigen verursacht wurde. Durch Mitglieder der Kirche, die sie schützen und erziehen sollten. Das Versagen der Kirchenoberen, von Bischöfen, Ordensoberen, Priestern und anderen, mit diesen abscheulichen Verbrechen angemessen umzugehen, hat zu Recht Empörung hervorgerufen und bleibt eine Ursache von Leid und Scham für die katholische Gemeinschaft. Überlebende kritisieren, es dürfe nicht bei den Worten bleiben. Bischöfe, die Täter gedeckt haben, müssten überall auf der Welt zur Rechenschaft gezogen werden. Die katholische Kirche hat noch einen weiten Weg vor sich, nicht nur in Irland. Weitere Skandale werden hochkommen.
US-Präsident Donald Trump versucht in der Nahostpolitik nicht einmal ansatzweise ein halbwegs unparteiischer Vermittler zu sein. Im Gegenteil, er macht aus seiner Unterstützung für die amtierende israelische Regierung kein Hehl und mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versteht er sich prächtig. Er hat die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen lassen und er hat die Zahlungen für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge für die UNRWA dramatisch gekürzt. Und jetzt haben die USA umfangreiche Hilfen für den Gazastreifen und für das Westjordanland gestrichen. Die Reaktion der Palästinenser kennt Tim Assmann.
Es ist ein neues Kapitel im Dauerstreit zwischen der Trump-Regierung und der palästinensischen Führung. Und es macht die Eiszeit deutlich, die seit der US-Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, zwischen Washington und Ramallah herrscht. Die palästinensische Politik sieht in der nun bekannt gegebenen Streichung von Finanzhilfen und in ähnlichen Maßnahmen zuvor den Versuch der USA, die Palästinenser gefügig zu machen und sie an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die langjährige palästinensische Unterhändlerin Hanan Ashrawi, Mitglied der PLO-Führungsebene, spricht von billiger Erpressung und sie wirft den USA vor, die Hilfsgelder als politisches Werkzeug zu missbrauchen. Ähnlich sieht es Hussam Somlot, der PLO-Gesandte in den USA. Somlot erklärte, die Regierung Trump zerlege jahrzehntelanges US-Engagement in den palästinensischen Gebieten und mache einmal mehr deutlich, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt aufgegeben habe. Konkret geht es um umgerechnet rund 170 Millionen Euro. Der US-Kongress hatte diese Finanzspritze für die palästinensischen Gebiete bereits genehmigt. Die Regierung unterzog die Maßnahme dann aber einer Überprüfung und beschloss nun, das Geld wird in anderen Teilen der Welt eingesetzt. Die Finanzhilfen hätten überwiegend nicht direkt an palästinensische Behörden gehen sollen, sondern auch an Hilfsprojekte im Gesundheits- und Bildungswesen in den palästinensischen Gebieten. Diese Projekte müssen nun auf Mittel verzichten, die bereits eingeplant waren. Das könnte auch die humanitäre Situation im Gazastreifen verschlechtern. Dort wirken sich schon jetzt die Kürzungen der USA beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser aus. Im Januar hatte die Trump-Regierung bekannt gegeben, ihre Unterstützung für das Hilfswerk in diesem Jahr weitgehend einzustellen. Wenn die Palästinenser nicht bereit seien, über Frieden zu verhandeln, warum solle man sie dann mit Zahlungen unterstützen, twitterte der US-Präsident damals und stellte damit eine Verbindung her zwischen der Weigerung der palästinensischen Führung in Ramallah unter US-Vermittlung zu verhandeln und den Finanzhilfen. Beim Flüchtlingshilfswerk der UN in den palästinensischen Gebieten entstand eine Finanzierungslücke von $300 Millionen. Die Vereinten Nationen mussten daraufhin rund 100 ihrer insgesamt 13.000 Angestellten im Gazastreifen kündigen. Die UN betreiben dort Schulen und Gesundheitszentren und versorgen mehr als 1 Million Menschen mit Nahrungsmitteln. Die nun bekanntgegebene Streichung von US-Geldern für Hilfsprojekte in Gaza und im Westjordanland kommt zu einem Zeitpunkt, an dem in der Region darüber spekuliert wird, dass die Trump-Regierung bald ihren lange erwarteten Plan für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern vorlegt. Der US-Präsident hatte vor wenigen Tagen erklärt, nachdem Israel die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt durch die USA bekommen hätte, würden nun die Palästinenser etwas sehr Gutes bekommen. Zunächst aber haben die USA nun erst einmal die finanziellen Daumenschrauben weiter angezogen.
Aus Tel Aviv berichtet Tim Aßmann. Bleiben wir nochmal bei US-Präsident Donald Trump. Der hatte daheim in den USA keine besonders gute Woche. Sein ehemaliger Wahlkampfleiter Paul Manafort ist der Steuerhinterziehung und des Bankenbetrugs schuldig gesprochen worden. Sein Ex-Anwalt Michael Cohen hat durchblicken lassen, in Trumps Namen rechtswidrig Schweigegelder an mutmaßliche Frauen, mit denen Trump Affären gehabt haben soll, gezahlt zu haben. Und er will mit den Ermittlern kooperieren. Cohen, nicht Trump. Und mit seinem Justizminister Jeff Sessions liegt Trump auch im Clinch. Heute hat er ihm auf Twitter vorgeworfen, dass er nicht wisse, was in seinem Ministerium los sei. Ein Amtsenthebungsverfahren ist nach wie vor nicht besonders wahrscheinlich. Es wird aber wieder lauter darüber spekuliert. Aus Washington, Sebastian Schreiber.
Der US-Präsident gab sich in dieser Woche selbstbewusst wie eh und je. Im Interview mit dem Fernsehsender Fox versicherte Trump, kein US-Präsident habe in so kurzer Zeit so viel erreicht wie er. Angst davor, seines Amtes enthoben zu werden, habe er nicht. Man entlasse ja niemanden, der einen super Job macht. Außerdem würden die Märkte dann einbrechen, die Bürger verarmen.
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor.
Am Dienstag war fast zeitgleich bekannt geworden, dass zwei enge Vertraute Trumps gegen Gesetze verstoßen haben. Eine Jury sprach seinen ehemaligen Wahlkampfleiter Paul Manafort wegen Steuer- und Bankenbetrugs schuldig. Und Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen gestand seine Schuld selbst ein. Er habe gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen. Der Journalist Carl Bernstein, der einst den Watergate-Skandal mit aufdeckte, sagte dem Sender CNN, das Verhalten Trumps sei ungeheuerlich.
Er hat keine Achtung vor den Rechtsgrundsätzen. Das ist es, was die Situation so gefährlich macht.
Im Fokus steht nun vor allem die Frage, ob Trump seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen wirklich angewiesen hat, Schweigegeld zu bezahlen, um im Präsidentschaftswahlkampf zwei angebliche Affären zu vertuschen. Nach der Aussage Cohens ist das so gewesen, Trump beteuert jedoch davon, erst später erfahren zu haben.
Later on I knew.
Nun hat Trump ein neues Problem. Nach Michael Cohen hat ein weiterer Insider ausgepackt. Es ist Alan Weisselberg, Trumps langjähriger Finanzchef. Im Gerichtsverfahren gegen Cohen soll er bereits ausgesagt und dafür Immunität zugesichert bekommen haben. Möglicherweise kommt so ans Licht, wo das Schweigegeld genau herkam, wann Trump davon erfahren hat und in welcher Weise er damit den Wahlkampf illegal beeinflusst haben könnte. Weisselberg sei für Trump ein äußerst problematischer Zeuge, sagt Peter Nicholas vom Wall Street Journal.
Weisselberg kannte jegliche Finanztransaktionen, die Trumps Unternehmen betreffen. Er hat Trump die Schecks zur Unterschrift vorgelegt. Weisselberg weiß viel und war überall involviert.
Trotz allem, viele Fragen sind noch ungeklärt. Genau wie im Falle Michael Cohens ist unklar, was Weisselberg den Ermittlern genau gesagt hat und wie sehr Trump die Erkenntnisse am Ende tatsächlich belasten.
Heute vor einem Jahr begann die Armee in Myanmar eine Offensive gegen die muslimische Minderheit der Rohingya, einen angeblichen Antiterroreinsatz. Und damit trieb sie hunderttausende Menschen in eine überhastete Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von Völkermord und von ethnischer Säuberung. Und die meisten Flüchtlinge harren immer noch in Lagern im armen Nachbarland Bangladesch aus. Dort haben heute zehntausende Rohingya für ihre Rechte demonstriert. Myanmar, die Rohingya und die Menschenrechte. Holger Senzel kommentiert.
Wie wird man eigentlich von der Freiheitskämpferin zur Komplizin der Militärs? Das fragt ein Reporter kürzlich Aung San Suu Kyi und Die de facto Regierungschefin Myanmars antwortete, wieso, die sind doch süß. Ja, sie sagte tatsächlich, sweet. Dabei sind das größtenteils dieselben Männer, die sie während der Militärdiktatur jahrelang unter Hausarrest stellten und hunderte ihrer Mitstreiter ins Gefängnis warfen. Was muss mit einem Menschen passieren, der seine einzigen Unterdrücker süß findet? Ikone der Demokratie, Kämpferin für Menschenrechte, die es achselzuckend hinnimmt, dass hunderttausende Rohingya aus ihrer Heimat vertrieben werden. Allen Ernstes öffentlich sagt, wir müssen herausfinden, warum die fliehen. Da sprach die UNO längst von ethnischer Säuberung und legte Satellitenfotos von niedergebrannten Dörfern vor und burmesischen Soldaten, die Fliehenden in den Rücken schießen. Mindestens 3000 Tote kostete die sogenannte Antiterroraktion der Leute, die Aung San Suu Kyi süß findet. Ihr dürft gerne zurückkommen, lädt sie inzwischen die 750.000 geflüchteten Rohingya ein, aber die vegetieren lieber weiter in den Elendslagern in Bangladesch, als sich dem Hass buddhistischer Nationalisten in Myanmar auszusetzen. Ein Volk ohne Heimat, ohne Zukunft, dem Untergang preisgegeben. Die ganze Welt schaut tatenlos zu und fragt sich, wieso die de facto Staatschefin wegschaut. Die Demokratie in Myanmar ist jung und zerbrechlich, die alten Militärs immer noch mächtig, heißt es dann. Aung San Suu Kyi versuche eben einen Balanceakt, politischer Druck sei da ganz falsch, deshalb, so heißt es immer wieder, gebt ihr mehr Zeit. Aung San Suu Kyi ist offenbar nicht die Einzige, die sich in die Tasche lügt. Sicher, sie war ja auch im Westen Ikone, Heldin, Friedensnobelpreisträgerin. Aber egal wie viel Zeit wir ihr geben, Zeit, welche die Rohingya nebenbei gesagt nicht haben, sie wird auch in Zukunft keinen Finger rühren für die muslimische Minderheit. Mutter Chu, wie sie liebevoll Myanmar genannt wird, würde ihren Heldinnenstatus verlieren, denn die buddhistische Mehrheit ihres Volkes hasst die Rohingya. Und die Armee würde die sogenannte de facto Regierungschefin absetzen, wenn sie den Generälen dumm käme. Ja, das darf sie, laut Verfassung. Myanmar ist nämlich letztlich ebenso wenig Demokratie, wie in Amerika Sozialismus herrscht. Und Aung San Suu Kyi dient den Generälen vor allem als Feigenblatt. Womöglich in gutem Glauben und mit besten Absichten, um noch Schlimmeres zu verhindern. Aber wir sollten aufhören, Menschen und Regierungen nach Worten und Motiven zu beurteilen, sondern ihre Taten betrachten und handeln.
Myanmar, die Rohingya und die Menschenrechte. Holger Senzel kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Brandenburg, da brennen immer noch 300 Hektar Wald. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen diese Brände. Einen kleinen Lichtblick gab es gestern Abend für die Bewohner der beiden evakuierten Dörfer Klausdorf und Tiefenbrunnen. Sie durften nämlich kurzzeitig in ihre Häuser gehen, damit sie sich persönliche Sachen holen konnten und auch vor allem ihre Tiere versorgen konnten. Dafür sieht es heute andernorts wieder schlechter aus. Zum Stand der Dinge, Stefanie Brockhausen.
Die Hiobsbotschaft kommt gegen 13 Uhr. Mit ernstem Gesicht tritt Christian Stein vor die Kameras und Mikrofone. Der Vizelandrat von Potsdam-Mittelmark berichtet von einer neuen Lage. Es gebe einen weiteren Brand bei Beelitz-Heilstätten, etwa 30 Kilometer entfernt von der aktuellen Brandstelle bei Treuenbrietzen. Die Dimension dieses neuen Brandes ist zu dieser Zeit unklar. Aber das Feuer breitet sich offenbar schnell aus. Die Lage sei ernst, sagt Stein.
Wir müssen jetzt schauen, dass wir mit unseren verfügbaren Mitteln beziehungsweise auch mit neuen Waldbrandeinheiten dort diesen Brand bekämpfen. Und wir haben sowohl die Kräfte aus der Luft als auch teilweise die Wasserwerfer der Polizei hier abgezogen und versuchen dort so viel wie möglich zu verhindern, dass der Brand sich nicht weiter Richtung Beelitz-Heilstätten ausweitet.
Plötzlich ist viel Bewegung in Frohnsdorf, dem 400-Einwohner-Ort bei Treuenbrietzen, wo die Einsatzleitung ihr Quartier aufgeschlagen hat. Feuerwehren rasen davon. Es herrscht Unruhe. Die Einsatzleitung zieht sich zur Lagebesprechung zurück. Die Unruhe ist nachvollziehbar. Erst vor 4 Wochen hatte es ganz in der Nähe heftig gebrannt. Bei Fichtenwalde standen etwa 50 Hektar Kiefernwald in Flammen. Teile des Ortes standen kurz vor der Evakuierung. Aber dieses Mal ist das Feuer schnell gelöscht. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter gibt nach etwa 2 Stunden Entwarnung. Und auch die Lage bei Treuenbrietzen sei inzwischen einigermaßen sicher.
Wir haben den Brand komplett zum Stehen gebracht. Die Feuerwehrleute gehen jetzt daran, die einzelnen Brandnester abzulöschen. Dazu kommt jetzt auch noch schweres Gerät der Bundeswehr dazu. Es sind auch Panzer dabei, die in der Lage sind, Schneisen zu brechen, die einerseits ein Überspringen des Brandes, falls wieder Glutherde aufflammen sollten, verhindern. Andererseits aber auch das Befahren der Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr erleichtern, sodass dann die Restablöscharbeiten schneller gehen können.
Vollständige Entwarnung gibt es aber noch nicht. Deshalb bleibt auch die Evakuierung der beiden Orte Tiefenbrunnen und Klausdorf den ganzen Tag bestehen. Aber Christian Stein, der Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark, versichert, die 140 Menschen, die am Donnerstag die beiden Dörfer verlassen mussten, sollen die kommende Nacht wieder in ihren Häusern verbringen können.
Nach wie vor bleiben wir dabei, aber wir haben die Erfahrung gemacht, heute auch schon wieder, dass sobald der Wind aufrischt, Feuer, die eigentlich schon als gelöscht gelten, wieder hochkommen. Wir werden dann heute Abend dann entscheiden, ab wie viel Uhr dann die Häuser aufgesucht werden können.
Für die Menschen gehen damit Tage voller Ungewissheit zu Ende. Aber für die Einsatzkräfte wird sich die Lage erst in den nächsten Tagen beruhigen. Bis Montagmorgen sind sie auf jeden Fall im Einsatz.
Stefanie Brockhausen war das zu den Waldbränden in Brandenburg, die immer noch nicht ganz gelöscht sind bzw. an anderer Stelle wieder aufflammen. Willkommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei mir im Studio ist Mara Tellmann. Mara, die neue Saison in der Fußball-Bundesliga hat angefangen. Der Meister hat gestern Abend vorgelegt. Bayern hat zum Auftakt gegen Hoffenheim 3:1 gewonnen. Wie sind denn die anderen heute gestartet?
Ja, also vor gute 20 Minuten sind gestartet Mönchengladbach und Leverkusen, das Samstagabendspiel. Und da steht's Mitte der ersten Hälfte noch 0:0 zwischen den beiden. Am Nachmittag aber gab es schon einige Tore. Da trennten sich im Nordderby Bremen und Hannover 1:1. Erstmals seit mehr als 3 Jahren hat Wolfsburg wieder gegen Schalke gewonnen. Endergebnis hier 2:1. Und das Ganze beobachtet hat Alexander Bleik.
In der 4. Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Daniel Ginczek, nachdem Schalkes Torhüter Fährmann zunächst seinen Schuss hatte parieren können. Im Spiel zuvor hatte zunächst Brooks in seinem 100. Bundesligaspiel Wolfsburg nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Schalke kam nach 85 Minuten durch einen von Bentaleb verwandelten Handelfmeter zum Ausgleich. In einem hektischen Spiel mit 9 gelben Karten und 2 Videobeweisen war am Ende der VfL Wolfsburg die glücklichere, aber auch die verdiente Siegermannschaft.
Ja, der Videobeweis, der wird wohl auch in dieser Saison wieder für viel Diskussionsstoff sorgen. Nicht nur in diesem Spiel Wolfsburg gegen Schalke sorgte er für Verwirrung. Schon gestern Abend beim Spiel der Bayern gegen Hoffenheim gab es ja jede Menge Wirbel darum. Die weiteren Ergebnisse von heute. Außerdem ist Aufsteiger Düsseldorf mit einer Niederlage in die Bundesliga-Saison gestartet. 1:2 gegen Augsburg und auch der andere Aufsteiger Nürnberg hat verloren. 0:1 in Berlin. Frankfurt hat das frühe Aus im DFB-Pokal offenbar gut verkraftet und gewinnt mit 2:0 in Freiburg. Ja, der Blick auf die Tabelle, der lohnt am ersten Spieltag noch nicht so richtig. Außerdem fehlen ja noch das Abendspiel Mönchengladbach gegen Leverkusen. Da steht es immer noch 0:0. Und dann morgen die 2 Partien, zunächst Mainz gegen Stuttgart und abends Dortmund gegen Leipzig.
Und in der 2. Liga, da ist ja am Wochenende jetzt schon der 3. Spieltag. Wie lief's da?
Ja, besonders gut lief's da für Köln. Der Absteiger siegte gegen Aue mit 3:1 und ist damit zunächst Tabellenführer. Dreifacher Torschütze übrigens Simon Terodde. Unentschieden spielten Fürth und Paderborn 2:2 und Magdeburg und Ingolstadt trennten sich ebenfalls unentschieden 1:1.
Jetzt ist ja nicht nur Fußball gespielt worden heute. Was sollten wir denn sportlich noch im Blick haben?
Ja, zum Beispiel den Kanuten Sebastian Brendel. Der ist zum 4. Mal in Folge Weltmeister geworden. Der mehrfache Olympiasieger holte bei der WM in Portugal Gold im Kanadier Einer über seine Lieblingsdistanz, die 1000 Meter. Gold gab es auch für Markus Rehm bei den Para-Europameisterschaften der Leichtathleten in Berlin. Für den Weitspringer aus Leverkusen war es auch der 4. EM-Titel in diesem Fall. Und dabei verbesserte er auch seinen eigenen Weltrekord auf 8 Meter 48. Ja, und bei der Deutschlandtour, da hat der slowenische Radprofi Moritz die 3. Etappe gewonnen. Er siegte im Schlusssprint nach anspruchsvollen 177 Kilometern von Trier nach Merzig. Moritz ist damit auch neuer Gesamtführender.
Mara Tellmann war das mit dem Sport. Vielen Dank. Und das war auch das Echo des Tages an diesem Samstag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.